Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Was ist das Gewissen? Wofür haben wir es und wie können wir es trainieren? Was tun wir, wenn unser Gewissen im Widerspruch zur Bibel steht? Wie gehen wir mit Menschen um, die eine andere Gewissensüberzeugung vertreten? Nesselli und Crowley beziehen klar Stellung dazu, was Sünde ist und was nicht und wie unser Gewissen uns bei dieser Unterscheidung hilft, damit wir weder in Gesetzlichkeit noch in eine Alles-ist-erlaubt-Haltung verfallen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Gewissen von Nesselli und Crowley den zweiten Teil des fünften Kapitels.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Lass mich stille werden und hören, Herr, wenn du zu mir sprichst, will mich beugen vor dir, in Ehrfurcht vor dich treten, in tiefer vor dir, Herr, im Staub und bekenne dir meine Schuld. Meine Seele schreit zu dir, mein Gott, errette mich aus meiner Not. Lass mich stehen und hören, Herr, wenn du zu mir sprichst, will mich beugen vor dir, in Ehrfurcht vor dich treten, in tiefer Dankbarkeit zu dir, mein Gott. Befreist mich von meiner Last, was mich wandert, wandert denn das nimmst du fort und stärkst mich durch dein gutes Wort. Im Gebet mir ganz nah, schenkst mir Hoffnung und neuen Mut. Herr, gebrauche mich nach deinem Plan.
Zeig mir, wie ich dir dienen kann.
Lass mich stehen.
Kapitel 5, zweiter Teil. 12 Grundsätze, die wir mit Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf Gewissensfragen umgehen sollten. Erstens, nimm denjenigen an, der anderer Meinung ist. Römer 14, die Verse 1 und 2. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Bezüglich Meinungsverschiedenheiten über strittige Gewissensfragen finden wir in Gemeinden stets zwei Gruppen vor: die Schwachen im Glauben, Kapitel 14, Vers 1, und die Starken im Glauben, Kapitel 15, Vers 1. Die Schwachen im Glauben verfügen über ein schwaches Gewissen, die Starken im Glauben dagegen über ein starkes. Allerdings ist mit Glaube hier keineswegs der rettende Glaube an Christus gemeint. Kapitel 14, Vers 22a stellt das klar. Sondern die innere Überzeugung eines Menschen, etwas Bestimmtes tun zu dürfen, beispielsweise Fleisch zu essen. Kapitel 14, Vers 2. Das Gewissen des Schwachen verfügt nicht über diese Zuversicht, diesen Glauben, etwas Bestimmtes ohne Schuldgefühle tun zu können, selbst wenn er dabei objektiv gesehen gar nicht sündigen würde. Doch die fehlende Freimütigkeit macht diese Handlung für ihn zur Sünde. Es geht nicht darum, wer den stärksten Glauben hat, schreibt Mo. Es geht darum, dass jemand denkt, sein Glaube erlaube ihm, das eine oder andere zu tun oder nicht zu tun. Denken wir noch einmal an Petrus, dem Gott befahl, etwas zu essen, was ihm sein Gewissen niemals zu essen erlaubt hätte. Apostelgeschichte 10, die Verse 9 bis 16. Niemand käme hier auf den Gedanken, dass Petrus der rettende Glaube fehlte. Vermutlich war er einer der glaubensstärksten Christen jener Zeit. Doch im Hinblick auf den Verzehr von Fleisch und den freiwilligen Umgang mit Heiden war sein Glaube in der Tat schwach. Sein Gewissen war nicht stark genug, um ohne selbstbezichtigende Gedanken Gemeinschaft mit Heiden und den Verzehr von Fleisch gutheißen zu können. Gleichwohl besteht zwischen dem Vertrauen auf die eigene innere Freiheit und dem Glauben an Christus ein gewisser Zusammenhang. Je mehr wir verstehen, was der Glaube an Christus bedeutet und beinhaltet, desto leichter können wir uns von unnötigen Regeln und Richtlinien verabschieden. Doch man kann nicht oft genug betonen, dass die Starken im Glauben nicht automatisch ein geistlich höherwertiges Leben führen als die Schwachen im Glauben. Beide können Gott verherrlichen, aber beide können auch sündigen. Im Zuge der Beschäftigung mit dieser Thematik haben Sie sich selbst vielleicht längst im Stillen einer der beiden Kategorien zugeordnet, obwohl man selten einen Gläubigen antrifft, der sich freiwillig als schwach im Glauben bezeichnet. Doch meistens ist man im Vergleich zu anderen gleichzeitig schwach und stark. Man muss sich das Ganze wie ein Spektrum vorstellen. Unabhängig von der Art der zur Diskussion stehenden Frage gibt es immer jemanden, der links und jemanden, der rechts von uns steht. Betrachten wir einmal die folgende Abbildung 5 und nehmen an, Sie seien derjenige, der Fleisch isst, das Sie zuvor ungeachtet dessen Herkunft auf dem Markt gekauft haben. Paulus betont Ihre Verantwortung gegenüber demjenigen zu Ihrer Linken, dessen größere innere Freiheit Sie nicht verurteilen dürfen, und gleichermaßen Ihre Verantwortung gegenüber demjenigen zu Ihrer Rechten, den Sie ob dessen strenger Einstellung nicht verachten sollen. Es gibt nicht nur Christen zu Ihrer Rechten und Ihrer Linken, sondern auch wir selbst müssen uns innerhalb des Spektrums mal hier und mal dort einordnen, je nachdem, um welches Thema es geht. Während wir bezüglich einer Frage größtmögliche innere Freiheit besitzen, können wir uns zu einer anderen Handlung nicht durchringen, weil uns Gewissensnöte daran hindern. Bei den Christen in Rom war die Tendenz in Bezug auf die dreistrittigen Themen Fleisch, Feiertage und Wein einheitlich. Die Schwachen handhabten alle drei Lebensbereiche gleichermaßen streng. Doch grundsätzlich ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Gläubiger in Bezug auf einige Fragen ein strengeres Gewissen hat als bei der Beurteilung anderer Bereiche. Die Kategorisierung starkes Gewissen oder schwaches Gewissen ist keine starre, über die Bandbreite des Spektrums unveränderliche Zuordnung zu einer bestimmten Personengruppe, sondern vielmehr eine Momentaufnahme der individuellen Einstellung zu einem ganz bestimmten Thema. Eine ältere Dame, die der Generation meiner Eltern angehörte, erzählte mir einmal von ihren beiden Mitbewohnern aus Studienzeiten. Die eine konnte das Kartenspielen mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, spielte aber Domino. Der anderen bereitete das Dominospiel Gewissensnöte, während sie nichts gegen Spielkarten hatte. Was das für ein langweiliges Miteinander war, kann man sich wohl denken. Letztlich folgt daraus die Notwendigkeit, sich mit den sowohl an die starken als auch an die schwachen gerichteten Ermahnungen des Paulus auseinanderzusetzen. Denn erstens leben wir Schulter an Schulter mit Christen, die stärker oder schwächer sind als wir, und zweitens haben wir selbst in Bezug auf bestimmte Themen mal ein schwächeres und mal ein stärkeres Gewissen. Damit wären wir bereits beim zweiten Prinzip angekommen, das uns Paulus im Hinblick auf den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten mit auf den Weg gibt. Zweitens, wer die innere Freiheit zu einem bestimmten Tun besitzt, darf denjenigen nicht verachten, der diese Freiheit nicht hat. Römer 14, die Verse 3 bis 4. Wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Die Starken, die guten Gewissens tun, was andere nicht zu tun wagen, laufen Gefahr, auf diejenigen mit einer strengeren Einstellung herabzublicken und sie zu verachten. Vielleicht denken sie, wie kann man nur so wenig Erkenntnis der Freiheit in Christus haben? Das ist ein Zeichen geistlicher Unreife und einer gesetzlichen Haltung. Diese Leute haben nur Regeln und Verbote im Kopf. Für eine solche Art der Überheblichkeit findet Paulus harte Worte. In diesem Zusammenhang sollte man ebenfalls bedenken, dass Abstinenz von bestimmten Dingen nicht zwangsläufig durch ein schwaches Gewissen bedingt sein muss. Viele Geschwister aus unserem ursprünglichen Hintergrund leben in einer Subkultur, in der Streitfragen sehr strikt gehandhabt und beantwortet werden. Die meisten von ihnen verfügen dementsprechend auch über ein schwächeres Gewissen. Doch verallgemeinern darf man diese Tatsache keineswegs. Manche gehören in Wahrheit zur Kategorie der Starken im Glauben, verzichten jedoch bewusst darauf, ihre innere Freiheit auszuleben, um die Geschwister in ihrem Umfeld zu erbauen und nicht zu irritieren. Sie gehen Kompromisse ein, um anderen zu dienen. Denken Sie also nicht, dass jedes Mitglied einer bestimmten Subkultur automatisch mit einem schwachen Gewissen durchs Leben geht. Denn das würde der tatsächlichen Situation nicht gerecht. Drittens, wer durch sein Gewissen eingeschränkt wird, darf diejenigen nicht verurteilen, die eine größere innere Freiheit besitzen. Römer 14, die Verse 3 bis 4. Diejenigen mit einem strengeren Gewissen bezüglich einer bestimmten Streitfrage geraten leicht in Versuchung, andere Geschwister ob ihrer Freiheit zu verurteilen. So jemand mag denken, wie kann man so etwas tun und behaupten, man sei Christ? Wissen Sie denn nicht, dass Sie das Zeugnis Christi in den Schmutz ziehen? Warum sind Sie nicht bereit, dem Evangelium zuliebe auf solche Dinge zu verzichten? Zwei Gründe nennt uns Paulus, warum diese beiden Haltungen, die Verurteilung der Stärkeren und die Verachtung des Schwächeren, Sünde sind. Erstens, denn Gott hat ihn aufgenommen. Kapitel 14, Vers 3c. Wollen wir uns das Recht herausnehmen, jemanden abzulehnen, den Gott angenommen hat? Sind wir etwa heiliger als Gott? Sollten wir darauf drängen, dass andere sich unserer Meinung anschließen, wenn es in Gottes Augen möglich ist, bezüglich bestimmter Gewissensfragen unterschiedlicher Ansicht zu sein? Zweitens, wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Kapitel 14, Vers 4a. Wir sind nicht Herr über andere Gläubige. Doch wenn wir jemanden wegen seines schwachen Gewissens verachten oder wegen seines starken Gewissens verurteilen, spielen wir uns als Herr über ihn auf und behandeln ihn wie einen Knecht. Dabei ist Gott sein Herr. In Bezug auf Streitfragen müssen wir Gott das Feld überlassen. Unsere Aufgabe ist es dagegen, den Bruder oder die Schwester anzunehmen. Gott ist ein besserer Herr, als wir es je sein könnten. Gleichwohl sollten wir nochmals betonen, dass Gewissensfragen alles andere als unwichtig sind. Wir wollen und dürfen ihre Bedeutung für unser geistliches Leben nicht herunterspielen. Im Gegenteil, wir sollten sie thematisieren. Wir sollen sie zum Thema unserer Verkündigung machen. Wir sollen twittern und bloggen und sie auf Facebook posten, doch immer nur unter zwei Bedingungen. Erstens, bewahren Sie die richtige Geisteshaltung. Wir dürfen uns nicht richtend gegenüber den strengeren oder weniger strengen Geschwistern positionieren. Vermeide jede Art von Richt- und Kritikgeist, um mit Carson zu sprechen. Und um es in eine Faustregel zu fassen, seien Sie streng mit sich selbst und großmütig gegenüber anderen. Zweitens. Wahren Sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Belassen Sie Meinungsverschiedenheiten über Gewissensfragen auf der besagten dritten Ebene und machen Sie sie nicht zur Angelegenheit von biblischer oder gar heilsentscheidender Relevanz. Lassen Sie nicht zu, dass solche Themen Ihre Gedanken allzu sehr gefangen nehmen, Ihre Gespräche beherrschen oder sich trennend zwischen Sie und Ihre Geschwister stellen. Sie sollen nicht ausschlaggebend für Ihre Gemeindewahl noch das eigentliche Objekt Ihres Missionseifers sein, von dem Sie fortwährend jede und jeden mit aller Leidenschaft zu überzeugen versuchen und diejenigen für immer fallen lassen, die sich nicht auf Ihre Seite stellen. Gleich und gleich gesellt sich bekanntlich gern. Doch wenn sich innerhalb einer Gemeinde die Menschen mit ein und derselben Einstellung hinsichtlich bestimmter Gewissensfragen umeinander scharen, kann sich daraus eine Art Subkultur entwickeln. Stößt dann jemand von außen zu dieser Gemeinschaft hinzu, sei es aus einem anderen gemeindlichen Kontext kommend oder gar als Neuling im Glauben, fühlt er sich genötigt, das gesamte Regelpaket mitzutragen, wenn er denn als guter Christ gelten möchte. Aber auch die übrigen Mitglieder der Gemeinde könnten sich verurteilt fühlen und aus zweifelhaften Motiven heraus zum Meinungswechsel gedrängt werden. Noch schwieriger wird die Situation dann, wenn sich Gemeindeleiter dazu aufschwingen, Verbote aufzustellen, die von der Schrift her nicht gedeckt sind. Ganz so, wie es die falschen Lehrer taten, vor denen Paulus in 1. Timotheus 4, die Verse 1 bis 5 warnte. Im Zuge der Auseinandersetzung mit dieser Textpassage und mit der Problematik selbst auferlegter Regelwerke hat der Schweizer Reformator Ulrich Zwingli die Quelle asketischer Gesetzlichkeit einmal treffend benannt. Wer Christen ihrer Freiheit beraubt, indem er ihnen selbst ersonnene Regelwerke auferlegt, bezieht seine Inspiration vom Teufel. Deshalb schlug derselbe Paulus, der die Starken in Römer 15, Vers 1 auffordert, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht sich selbst zu gefallen, gegenüber den Kolossern einen ganz anderen Ton an. Dort lesen wir zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 16: So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Paulus machte ihnen Mut, sich gegen die falschen Lehrer zu erheben, die sich zum Gewissenswächter der Gläubigen aufspielen, so wie er sich seinerzeit gegen die falschen Brüder in Jerusalem wehrte, die ihn zur Beschneidung des Titus zwingen wollten. Derselbe Paulus, der die Römer aufforderte, dem nachzustreben, was dem Frieden dient, Römer 14, Vers 19, schrieb über die Gruppe von Beschneidungsbefürwortern: Denen haben wir auch nicht eine Stunde zur Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbleibe. Galater 2, Vers 5. Als sogar Petrus unter dem Druck der in Anführungsstrichen Schweinefleischpolizei Jerusalems nachgegeben hatte und nach Antiochien kam, widerstand Paulus ihm ins Angesicht, weil er wusste, dass das Evangelium auf dem Spiel stand. Galater 2, die Verse 11 bis 14. Wir sind auf Gottes Weisheit angewiesen, um zwischen zwei Gegensätzen zu differenzieren. Gilt es, sich schwachen und wankelmütigen Geschwistern um ihretwillen anzupassen, oder muss Christen mit ungesundem und rücksichtslosem Kontrollzwang Einhalt geboten werden? Diese Abwägung ist wichtig, damit wir wie Paulus dazu beitragen können, dass das Evangelium unverfälscht die nächste Generation erreicht. Viertens. Jeder Gläubige soll von der Positionierung seines eigenen Gewissens voll überzeugt sein. Römer 14, Vers 5. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Sollten Christen jüdische Feiertage halten? Diese Frage, um die es Paulus hier geht, illustriert das Prinzip, dass man im Hinblick auf Streitfragen der dritten Ebene seinem eigenen Gewissen gehorchen soll. Das bedeutet allerdings nicht, dass unser Gewissen immer richtig liegt. Deshalb tun wir gut daran, unser Gewissen stets mit dem Ziel nachzujustieren, im Einklang mit dem Willen Gottes zu entscheiden. In Kapitel 4 haben wir uns diesen Überlegungen ja schon ausführlich gewidmet. Es soll allerdings bedeuten, dass wir nicht beständig gegen unser Gewissen sündigen und gleichzeitig erwarten können, ein gesundes geistliches Leben zu führen. Jeder von uns muss von seiner jeweiligen Haltung in Bezug auf Speisen, Feiertage oder Fragen ähnlicher Natur vollkommen überzeugt sein und sie so lange zur Richtschnur seines Handelns machen, bis Gott uns durch sein Wort und seinen Geist zur Justierung unseres Gewissens veranlasst. Wie bereits erörtert, erwähnt Römer 14 den Begriff Gewissen nicht ausdrücklich. Doch die Vorstellung eines zuversichtlichen Herzens einerseits und die eines zweifelnden, sich selbst verurteilenden Herzens andererseits durchzieht nahezu jeden Vers. In der Parallelstelle 1. Korinther 8 und 10 taucht das Wort Gewissen dagegen siebenmal auf. Diese Textstellen machen deutlich, dass das Gewissen eines Christen niemals ganz mit dem anderen übereinstimmt. Und Gott erwartet das auch nicht, denn sonst hätte er Paulus wohl kaum Römer 14 schreiben lassen. Es mag im Gewissen zweier Christen eine Vielzahl von Überschneidungen geben, aber keine Deckungsgleichheit. Es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben. Abbildung 6 greift auf eine Dreiecksdarstellung zurück, um zu verdeutlichen, dass zwei Christen niemals identische Gewissen haben können. Es mag eine Vielzahl von Überschneidungen geben, aber keine Deckungsgleichheit. Die Ränder der Dreiecke, die nicht übereinander liegen, symbolisieren den Bereich der Meinungsverschiedenheiten. Das Dreieck des zweiten Christen ist bewusst größer dargestellt, weil sein Gewissen mehr Regelwerk enthält als das des ersten Christen. Er verfügt über ein strengeres und somit schwächeres Gewissen als Christ Nummer 1. Trotz allem ist es unerlässlich, das Gewissen anderer zu respektieren und sich auf keinen Fall über ihre Regeln oder Freiheiten lustig zu machen. Wenn sich die Gelegenheit bietet, können wir dem anderen vielmehr dabei helfen, sein Gewissen zu justieren und es Gottes Standard anzupassen. Doch die Grenze ist immer dort, wo der andere in der Gefahr steht, gegen die Stimme seines Gewissens zu handeln. Würden wir den göttlichen Willen vollkommen verstehen, so wäre uns schlagartig und ganz offensichtlich klar, dass niemandes Gewissen zu 100% mit Gottes Vorstellungen übereinstimmt. Dieses Gewissen sollte uns in Diskussionen um Gewissensfragen mit einer gewissen Demutshaltung und Behutsamkeit handeln und dem Heiligen Geist Raum geben lassen. Möge der Heilige Geist die notwendigen Justierungsmaßnahmen in unserem eigenen Gewissen vornehmen, um es immer mehr in die Nähe des göttlichen Willens zu rücken. Mit zunehmender Erkenntnis der göttlichen Maßstäbe haben wir alle Hände voll zu tun, unser Gewissen von Regeln zu befreien, die Gottes Wort so nicht anordnet, und ihm andererseits Regeln zuzuführen, deren Einhaltung Gott von uns fordert. Dieser Prozess wird uns ein Leben lang begleiten. Doch Gottes Wort und der Heilige Geist stehen uns helfend und wegweisend zur Seite. Gott ist der alleinige Herr unseres Gewissens. Paulus war einst ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Als Gott ihn errettete, muss sein Gewissen wie ein vollgestopfter Koffer gewesen sein, aus dem Regeln hervorquollen, die zum Großteil nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmten. Nehmen wir beispielsweise die Stimme seines Gewissens, die ihm befohlen hatte, die Christen zu verfolgen. Aus seinen späteren Briefen entnehmen wir, dass er sofort nach seiner Bekehrung mit der Justierung seines Gewissens begonnen hatte, weil er Gott verherrlichen und demzufolge in seinem Gewissen nur das belassen wollte, was Gott auch dort haben wollte. Das war zumindest sein Ziel.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den zweiten Teil des 5. Kapitels aus dem sehr empfehlenswerten Buch von Nesselli and Crowley mit dem Titel Das Gewissen. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.